Ich habe heute ein merkwürdiges Thema. Das Thema heißt, Gott hat ein Problem. Kann man sagen, wie kann das denn sein? Wie kann Gott denn ein Problem haben? Gott kann auch alles. Es geht um das Erlösungswerk. Bevor wir gleich in 1. Mose 3 gehen, also der Sündenfall im Garten Eden, was Gott für ein Problem hat, möchte ich einmal versuchen, uns da so ein wenig einzulesen, beziehungsweise worum es eigentlich geht. Wir wissen ja alle, Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Gott will retten, aber Gott ist auch gerecht und Gott muss Gerechtigkeit an den Tag legen, auch wenn er die Menschen liebt. Also das geht nicht so, dass Gott Augen zudrückt und sagt, ja, ist schon in Ordnung, ihr Menschenkinder. Denn man erlebt in letzter Zeit immer wieder häufiger, wenn man sich mit Menschen unterhält, dass wirklich der Eindruck entsteht bei den Menschen, dass jeder Mensch in den Himmel kommt. Egal, was er gemacht hat, egal, jeder Mensch kommt in den Himmel, weil Gottes Gnade und Gottes Liebe ist ja so groß und du glaubst ja wohl nicht, dass Gott einen Menschen in die Hölle schickt. Da muss man ganz klar sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge und wenn das jemand den Menschen so unterbreitet, dann ist er nichts weiter als der Handlanger des Teufels. Es geht nicht mehr und nicht weniger darum, wo der Mensch seine Ewigkeit verbringen wird. Es geht darum, ob der Mensch im Himmel sein wird für alle Ewigkeiten oder in der ewigen Verdammnis in der Hölle für alle Ewigkeiten. Das ist also eine grundsätzliche Frage. Und was Gottes Problem ist, das möchte ich einmal versuchen, gleich zu erläutern. Ich möchte zunächst einmal aus Wikipedia vorlesen, was eigentlich Gnade ist. Das Wort Gnade ist ein spezifisch christlicher Begriff, da eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie Heil, Liebe und Freundschaft in Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus Christus beschreiben. Eng verwandt theologische Begriffe sind Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit Gottes. Dann ist die Frage, wie kann Gott retten oder was ist überhaupt retten? Wir reden ja immer von retten. Wenn wir so einen Rettungswagen sehen, was macht der? Der fährt zu einer Einsatzstelle, wo dringend Rettung gebraucht wird, wo Menschen in Not sind, wo Menschen geholfen wird und vielleicht sogar das Leben gerettet wird. Und nichts anderes will Gott auch. Retten bedeutet, jemand oder etwas aus einer bedrohlichen Gefahr befreien, erlösen oder in Sicherheit bringen. Und das Erretten, worauf bezieht sich das? Wir sind ja schon mal schnell dabei und sagen, ja, erretten vor der Hölle, dass der Mensch nicht in die Hölle kommt. Das ist indirekt richtig. Aber letztlich, endlich geht es um den Zorn Gottes. Wenn wir errettet werden müssen durch Jesus Christus, ist das so, dass Jesus Christus uns vor dem kommenden Zorn Gottes errettet. Das ist eine dringende Botschaft. Und jeder, der Jesus Christus nicht als Herrn und Heiland annimmt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Das ist etwas Grausames. Schlimmeres gibt es nicht in einem Leben, als dass man weiß, wenn ich sterbe, da komme ich in das Gericht Gottes und der Zorn Gottes wird unbarmherzig sein. Da gibt es keine Liebe, keine Gnade mehr, sondern nur noch das Gericht. Wie schafft es Gott jetzt durch den Garten Eden, durch den Sündenfall, der dort passiert ist, seine Ehre wiederherzustellen? Gott hat das Problem, er liebt den Menschen, Gott will den Menschen retten, aber Gott ist auch gerecht. Und Gott muss ein strafender Gott sein, auch wenn er die Menschen liebt. Das weiß jeder, der Kinder hat, der seine Kinder liebt, gehe ich mal von aus. Aber wenn die Kinder etwas tun, was für sie schädlich ist, dann gibt es auch mal Popohaue. Ne? Liebt der Vater das Kind nicht? Doch, gerade deswegen liebt er es. Damit das Kind die Grenzen kennt, wo es für das Kind selbst gefährlich wird. Ich habe das schon mal da als Beispiel genommen. Ich habe das auch mal so erlebt, als unsere Kinder noch klein waren. An einer vielbefahrenen Straße langgegangen, das Kind an der Hand, natürlich weg von der Straße, sollte man immer machen, sondern am Bürgersteig da, wo es zur Häuserwand geht und nicht direkt an der Straße gehen. Auf jeden Fall auf der anderen Seite ein großer, bunter Spielzeugladen. Und was will das Kind? Will sofort rüber. Weiß natürlich nicht, dass eine Gefahr droht von den ständig fahrenden Autos. Was macht der liebende Vater? Der hält das Kind feste. Und was macht das Kind? Der schreit, ich will aber, und fängt an zu trampeln und will sich losreißen. Wenn man jetzt ein guter Vater wäre, würde man das Kind loslassen? Ja, du kriegst seinen Willen. Natürlich nicht. Das Kind würde überfahren werden. Sondern der Vater hält das Kind noch mehr feste. Und noch mehr feste. Und wenn das Kind noch mehr anfängt zu trampeln und zu weinen und will sich dann losreißen, dann nimmt der Vater das Kind und dann gibt es ein bisschen was am Popo. Dann ist der Vater erstmal der Böse. Der will ja nicht, dass ich da das Spielzeug angucke. Aber der Vater hat das getan, weil er das Kind liebt, um Gefahr abzuwenden. So muss man das bei Gott sehen. Gott ist manchmal in dieser Situation, dass er einen Menschen durch Krankheit, Unfall oder Sonstiges wachrütteln muss, damit nichts Ärgeres passiert. Wie schafft es nun Gott, seine Ehre wiederherzustellen, gerecht zu sein, den Menschen die Gnade zu geben, seine Liebe zu zeigen und dennoch den Menschen zu erretten oder vor dem Gericht zu bewahren? Ich möchte einmal ein Beispiel sagen aus meiner Jugend. Da war ich 16 Jahre alt, schon ein Weilchen her. Da war ich in der Ausbildung und bin dann von Landsrop mit meinem Moped, mit meiner Kreidler RS, eine giftgrüne, von Landsrop immer nach Hörde gefahren zur Ausbildung. Und unterwegs war so eine Stoppstraße. Naja, und da habe ich wahrscheinlich nicht ganz so gehalten mit meinem Moped. Straßen waren frei, habe ich wohl an der Stoppstraße nicht gehalten, fuhr also in die Richtung, wo ich war. Ein Polizist sprang auf die Straße. Ach, auch das noch. War ein Kreidler rechts dran. Das waren ja damals noch D-Mark-Zeiten. Da sagt der Polizist, ja, da haben Sie wohl an der Stoppstraße nicht gehalten. Das kostet 10 Mark. Oh, ich denke, das ist heftig. 10 Mark. Heute lacht man drüber, ne? Das ist ein Fünftel von meinem Geld, was ich bekommen habe. Ich habe 54 Mark gekriegt im ersten Ausbildungsjahr. 54 Mark, ne, sind heute 26 Euro. Da lacht man heute drüber. Auf jeden Fall, ich denke, oha, auch das noch. Als Jugendlicher mit dem Moped hat man eh kein Geld, weil man immer rumjuckelt. Ein Liter Benzin kam 76 Pfennige damals. War nicht viel, aber für mich war es viel. Und dann kam der Polizist und wollte 10 Mark von mir. Ich habe dann in meine Tasche gegriffen, habe hier oben so Klimpergeld drin, habe das alles auf dem Tank ausgebreitet und da kam ich auf 3,57 Mark. Und was macht der Polizist? Sagt der Junge, musst du noch essen? Na, ich sage, ja. Komm, pack dein Geld ein und hau ab. Oh, ich denke, das ist gut. Jetzt die Frage an uns. War dieser Polizist gnädig? Was sagt ihr? War er gnädig gewesen? Ja, war gnädig. Ne, hat mich fahren lassen. Obwohl ich gegen das Gesetz verstoßen habe, hat er als Gesetzeshüter mich fahren lassen. Er war gnädig. Die zweite Frage, war dieser Polizist gerecht? Nein, der war nicht gerecht. Warum nicht? Er vertritt das Gesetz. Was hätte der Polizist machen müssen, damit er gnädig ungerecht ist? Was hätte er da machen müssen? Genau, der hätte meine 10 Mark zahlen müssen. Hätte er gesagt, Junge, du hast gegen das Gesetz verstoßen, das ist eine Stoppstraße, bist du drüber gefahren, kostet 10 Euro. Aber weißt du was, ich habe Mitleid mit dir. Du bist ein armer Kerl, sieht man schon, so eine alte Jacke an und so Klimpergeld da oben drin, Pfennige zusammengesucht. Ich zahle deine 10 Mark. Er hätte in seine Tasche greifen müssen, die 10 Mark, hätte mir den Abschnitt geben müssen, Bußgeld 10 Mark, hätte gesagt, so, und jetzt kannst du fahren. Dann wäre der Polizist gerecht gewesen und gnädig. Hat er nicht gemacht. Das ist das Problem Gottes. Wenn ich jetzt, wenn wir bei dem Polizist bleiben würden, gesagt hätte, nee, Herr Polizist, das stimmt nicht. Ich habe da gehalten, hundertprozentig. Das stimmt nicht. Was hätte der Polizist dann gemacht? Wäre er auch gnädig gewesen? Nee, wäre er nicht. Aber Junge, ihr habt das doch genau gesehen. Und so muss man das mit Gott vergleichen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott gerecht. Aber wenn wir sagen, nö, ist alles in Ordnung, dann kann Gott nicht gnädig sein. Da muss die Barmherzigkeit Gottes zurücktreten und da muss er völlig dem Gesetz entsprechen. Und wir wissen alle, der Sünde sollt, ist der Tod. Und wenn ich jetzt mich aus dem Staub gemacht hätte, einfach weggefahren wäre, was hätte der Polizist sonst gemacht? Hätte er sich auf seine alten BMW gesetzt und hinterhergefahren, hätte mich eingeholt. Du kommst da nicht raus. Es gibt nur diese Möglichkeit, Gnade und Gerechtigkeit. Und so ist das bei Gott. So müssen wir das sehen. Und ich möchte einmal versuchen, uns klar und deutlich zu machen, warum Gott nicht beide Augen zudrücken kann. Warum Gott nicht so sein kann, dass er sagt, ach komm, lass es gut sein. Wenn man sich so unterhält mit Menschen und dann fängt man so mit dem Garten Eden an und da sagen sie, wegen so einem, war kein Apfel gewesen, aber die sagen ja immer, ne, wegen so einem Apfel, da stellt sich Gott aber auch an. Ne, das geht nicht um den Apfel, es geht nicht um die Frucht. Es geht darum, dass Gott in seiner Souveränität nicht anerkannt wurde. Es geht darum, dass Gott zum Lügner gemacht wurde, dass man Gott nicht geglaubt hat. Die Hoheit Gottes wurde mit Füßen getreten. Ich versuche einmal etwas vorzulesen aus dem ersten Kapitel Mose, Vers 3. Und dann zwischendurch immer so einzuhaken, damit man erstmal grundsätzlich begreift, worum geht es. Denn das, was dort im Garten Eden geschehen ist, ist keine Sache, die vor, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren geschehen ist, das geht uns nichts mehr an, sondern das Prinzip, das muss man verstehen. Das Prinzip Gottes, warum er so sein muss, wie er sein muss, muss man verstehen. Und das ist ganz aktuell für die heutige Zeit. Ich lese mal vor, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Einsicht zu geben, und jetzt kommt die Katastrophe. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war. Und er aß. Und genau hier besteht das Problem. Das ist das Problem, was damals im Garten Eden war. Und das ist das Problem, was wir heute als Menschen auch haben. Oder was die Menschen grundsätzlich haben. Man glaubt Gott nicht. Man glaubt der Lüge. Und das ist das Problem. Und wenn man Gott nicht glaubt und glaubt der Lüge, dann beraubt man Gott seiner Ehre. Was bedeutet das? Er ist der Schöpfer, er ist der Allwissende. Und wenn man zu Gott sagt, du bist ein Lügner, dann nimmt man ihn seine Ehre. Und wisst ihr was? Wenn wir immer von dem Erlösungswerk auf Golgatha reden, da sehen wir meistens nur mehr uns Menschen, die wir doch erlöst worden sind durch Jesus Christus. Ja, alles super, alles wunderbar. Und jetzt haben wir einen Platz im Himmel und das ist alles klasse. Ist richtig. Das ist auch so. Aber Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha die Ehre Gottes wiederhergestellt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Ehre Gottes wiederherzustellen. Ich möchte einmal vorlesen, was es bedeutet, Ehre. Ehre bezeichnet das Ansehen bzw. die Bedeutung Gottes oder eines Menschen. Umgekehrt, jemanden ehren, ihn so zu behandeln, wie es dessen Ansehen entspricht. Gott wurde als Lügner dargestellt. Adam und auch Eva, also Adam ist nicht irgendwie raus, kommt nachher noch, da kriegt Gott die Schuld, die Frau, die du mir gegeben hast. Aber Adam stand dann bei und hat das alles mitgekriegt. Und er fand das gar nicht so schlecht, weil da war ein Verbot. Und die Eva, naja, die ist ja vorgeprescht. Und dann hat sie ihm die Frucht gegeben und er hat auch davon gegessen. Das bedeutet ganz einfach, Gott, das, was du gesagt hast, stimmt nicht. Die Schlange, die hat recht. Du willst nur nicht, dass wir Erkenntnis erlangen. Theologisch wird der Begriff Ehre vielfältig gebraucht, um die Würde, das Ansehen Gottes zu beschreiben. Also Gottes Ansehen wurde beschmutzt im Garten Eden. Und ich möchte immer wieder die Parallelen zu der heutigen Zeit sehen. Wer Gott nicht glaubt, wer der Bibel nicht glaubt, beschmutzt Gottes Ansehen. Nimmt Gott die Ehre. Das muss man wirklich so sehen, dass es in der heutigen Zeit genauso ist. Wenn man Gott nicht glaubt, wenn man der Bibel nicht glaubt, beschmutzt man Gott und seine Ehre. Im Alten Testament steht für Ehre zum Beispiel das hebräische Wort Kabot, bedeutet schwere Gewicht und drückt bildlich die Bedeutung aus, die dem damit Beschriebenen zusteht. Ehre bezeichnet also Autorität und Status. Gottes Autorität und Gottes Status wurde also mit Füßen getreten. Im Garten Eden. Und jeder, der Gott nicht glaubt, macht das heute genauso. Der erkennt Gott als Status nicht an. als Autorität nicht an, sondern er tritt Gott mit Füßen. Und wenn wir dann immer wieder auf dieses Beispiel mit dem Polizist zurückkommen, ihr habt alles schon richtig geantwortet. Ne? Wenn ich sagen würde, nee, stimmt alles nicht, oder wenn ich abhauen würde, dann würde ich seine Autorität mit Füßen treten. Und er, der Polizist, wollte natürlich seine Autorität wiederherstellen. Und dann versucht er natürlich, mich einzukriegen, und dann wird es wahrscheinlich teurer werden als 10 Mark. Die Autorität nicht anzuerkennen von einer Person, die Autorität hat oder der es gebührt, ist eine schlimme Sache. Im Neuen Testament steht für Ehre hauptsächlich das griechische Wort time. Wird so geschrieben wie das englische Zeit. Weiß nicht, muss wohl so sein. Das heißt Wert oder Ansehen und Doxa für die Herrlichkeit. Damit ist Macht und Autorität verbunden. Und jeder, der Gott nicht anerkennt, der erkennt seine Macht und seine Autorität nicht an. Das ist eine ganz schlimme Sache. Und dann passiert das, ich lese weiter ab Vers 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Herrn, Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn. Hier ist das erste Mal, dass der Mensch Angst hat. Durch den Sündenfall ist auch die Angst in diese Welt gekommen. Und wir wissen, wie viele Menschen heute Angst haben, vor allem Möglichen. Angst ist eine fürchterliche Sache, die kann einen zerfressen, wenn man Angst hat. Man sieht also, dass hier die Angst eingezogen ist in das Herzen der Menschen. Vers 9. Und der Herr Gott rief dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagt er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, da haben wir's, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und jetzt kommt das, was wir heute auch immer kennen. Immer haben andere Schuld. Ne? Egal was ist, immer haben die anderen Schuld. Ich? Der macht das erstmal bei dem da klar. Ich? Nein, das habe ich nicht so gemeint. Was, ich? Nö. Aber der, guck dir mal den an. Und hier ist genauso. Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also ich bin unschuldig. Erstmal bist du schuldig, weil du mir ja die Frau gegeben hast. Hättest du das nicht gemacht, wäre das alles nicht passiert. Ne? Und dann die Frau sowieso. Ne? Und die Frau gab mir. Hat sie mir einfach so gegeben. Ist ja fürchterlich, ne? Also die sind schuld. Du bist schuld, Gott, weil du die Frau gemacht hast, die du mir gegeben hast. Und die Frau hat mir die Frucht gegeben. Also ich bin da raus. Ne, das geht bei Gott nicht. Und der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, jetzt geht's weiter. Die Schlange hat mich getäuscht. Also nicht ich, sondern die Schlange ist eigentlich schuld. Ich wollte das gar nicht, aber die Schlange, die hat mir sowas erzählt und das fand ich ganz klasse. Und da habe ich gedacht, ja, dann machst du das mal. Hat also dem Teufel geglaubt. Da aß ich und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermahlen und du wirst ihm in die Ferse, wirst dir die Ferse zermalen. Und zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schwärzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und jetzt kommt die Katastrophe. Und der Herr, Gott, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und hier kommt das erste Mal der Tod. Wenn man Fell nimmt von einem Tier, musste ein Tier sterben. Wir fassen zusammen. Die Angst kam, das ständige Abstreiten war ich nicht und der Tod. kam mit diesem Sündenfall. Es musste also ein Tier sterben, damit Fell von diesem Tier genommen wurde. Der erste Tod. Und dann, und der Herr, Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen. Und vor dem er genommen worden war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern, die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Diese Katastrophe spielt sich bis heute ab. Der Mensch ist vertrieben, es gibt kein Zurück in das Paradies. Kein Zurück. Weil Gottes Ehre beschmutzt wurde, Gott als Lügner dargestellt wurde. Und wir wissen schon, wo es darauf hinausgeht. Gottes Ehre ist auch gekränkt worden. Und es muss nun eine Möglichkeit geschaffen werden, damit der Mensch zu Gott zurückkommt. Gottes Gerechtigkeit, die muss hergestellt werden. Da ist es auch hier, Gott ist die Gerechtigkeit, sein Bund mit dem Menschen, das Vorbild einer gerechten Beziehung. Gott, wie er sich im Alten und Neuen Testament zeigt und erfahren wird, ist treu, verlässlich und löst seine Versprechen ein. Er greift zugunsten des Schwächeren ein und will Menschen nicht zerstören, sondern retten. Und das ist Gottes Problem. Gott will den Menschen retten und dafür bedarf es einen Rettungsplan. Ich habe gerade schon gesagt, Gott ist zornig auf den Menschen. Und der Zorn Gottes ist auf jeden Menschen, der ihn weiterhin als Lügner bezeichnet. Also das, was im Garten Eden geschehen ist, passiert heute überall, kann man so sagen. Man glaubt Gott nicht, man glaubt der Lüge des Teufels und somit bleibt der Zorn Gottes auf den Menschen. Und wie will Gott jetzt den Menschen retten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Stell dir mal vor, im Garten Eden wäre es so gewesen, dass Gott gesagt hätte, ja gut, Schwamm drüber, komm mal wieder rein im Garten Eden, komm, mach weiter so. Da wäre alles kaputt gegangen und alles drunter und drüber. Der Garten Eden ist für Menschen, die sündigen, die Gott nicht glauben, nicht zugänglich. Und im Paradies darf nur jemand rein, der niemals gesündigt hat, der niemals Gott angezweifelt hat oder ihn als Lügner dargestellt hat. Und wir wissen alle, das funktioniert nicht. Also musste Gott eine Lösung schaffen. Und die Lösung ist natürlich, ihr wisst es, Jesus Christus. Er ist der Weg zurück zu Gott. Er ist der Weg zurück ins Paradies. Was passiert nun mit einem Menschen, der Ja zu Jesus Christus sagt? Er stellt die Beziehung zu Gott wieder her, weil er Gott als den anerkennt, der er wirklich ist. Der wahre, lebendige Gott, also der Herrscher über alles, seine Autorität und seine Macht nicht in Zweifel stellt und er glaubt Gott. Jeder, der Ja zu Jesus Christus sagt, glaubt Gott. Er nimmt also den an, der wirklich die Autorität hat. Und wenn ein Mensch Ja zu Jesus Christus sagt, durch sein Erlösungswerk, sagt er automatisch auch Ja zu Gott. Und das heißt, dass der Mensch, ich sag mal, das, was im Garten Eden kaputt gegangen ist, wiederherstellt, indem er Gott als Autorität, als die Macht, die er wirklich ist, anerkennt und damit dem Teufel die Macht nimmt. Denn wir wissen alle, der Teufel hat große Macht und er ist ja der Fürst dieser Welt. Und deswegen möchte ich einmal vorlesen für Menschen, die wirklich Gott anerkennen und Jesus Christus als Heiland und Herr und Retter auch anerkannt haben. Ich möchte lesen aus dem ersten Johannesbrief, dass wir immer wieder begreifen, was uns widerfahren ist. Und vielleicht für Menschen, die noch nicht so weit sind, dass auch sie begreifen, was der einzig richtige und wichtige Schritt ist. Johannes 1, Vers 9 und 10 möchte ich vorlesen. Also Johannes Brief, 1. Johannes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Ich möchte immer wieder auf diesen Vorfall mit dem Polizist hinweisen. Ich bin also rechts rangefahren. Der Polizist sagt, Junge, du bist über die Stoppstraße gefahren. Was habe ich gemacht? Ja, stimmt, ich habe da nicht gehalten. Genau das verlangt Gott. Gott verlangt Ehrlichkeit. Und was hat das bewirkt, dass ich ehrlich zu diesem Polizist war? Da lesen wir auch weiter. Dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das war der Schlüssel, dass der Polizist erst gnädig sein konnte. Dass ich gesagt habe, ja, stimmt, ich war zur Arbeit, ich habe da nicht gehalten. Haben wir gerade schon mal gesagt. Wenn ich gesagt hätte, nö, alles in Ordnung, da hätte der Polizist nicht gnädig sein können. Aber weil ich es zugegeben habe, weil ich gesagt habe, jo, stimmt, Fehler von mir. Deswegen war der Polizist gnädig. Und genauso ist es bei Gott. Und da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann kommt jeder Umkehrschluss. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, jetzt kommt das, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und genau das ist das Problem, was der Mensch heute hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Errettet zu werden und verloren zu gehen. Ehrlich zu sein, zu lügen. Gott sein Leben zu geben oder zu sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das sind die zwei Sachen. Und genau das ist das Problem der Menschen heute. Dass sie Gott, wenn sie ihn nicht annehmen, als Herrn, als Retter, dass sie ihn als Lügner bezeichnen. Denn wenn ein Mensch sagt, nö, ist mir alles zu doof, dann sagt er auch, die Bibel, das Wort Gottes, stimmt nicht. Weil da steht alles so drin. Wenn wir als Verkündiger etwas anderes erzählen den Menschen, dann machen wir Gott auch zum Lügner. Deswegen noch einmal diese dringliche Aufforderung, jeder, der das Wort Gottes verkündigt, unbedingt bei der Wahrheit bleiben. Es wird heute so viel dummes Zeug erzählt, das, was Menschen hören wollen. Boah, ist halt doch in Ordnung. Ne? Und die Menschen selber, na klar komme ich im Himmel, ich habe doch keinen umgebracht. Ich kenne den und den und den, was der alles gemacht hat. Da fängt man wieder an, sich gut darzustellen. Eine einzige Sünde, eine Lüge, ein Diebstahl, ein böser Gedanke reicht aus. Und Gott und der Mensch ist getrennt. So lange, bis er Gott wieder als diese Autorität anerkennt, die er wirklich ist. Und seine Sünden bekennt. Das ist äußerst wichtig. Und dann kommt Jesus Christus, der die Sünden mit ins Gericht Gottes genommen hat. Und deswegen kann Gott die Sünden eines Menschen vergeben, weil Jesus Christus bezahlt hat. Gott drückt also nicht beide Augen zu, sondern Gott verlangt völlige Gerechtigkeit. Und die hat Jesus Christus in dem Gericht Gottes völlig bezahlt, durch sein Blut. Und nur deswegen kann ein Mensch errettet werden. Und nur deswegen kommt ein Mensch nicht ins Gericht Gottes. Und nur deswegen kann ein Mensch zurück ins Paradies. Aus dem 1. Johannesbrief, da bleiben wir mal, Kapitel 5, Vers 10 und 12. Das sind tiefe Wahrheiten. Hier geht es immer weiß und schwarz, ja und nein. Das sind völlige, ich sag mal, völlige klare Aussagen. Da gibt es nichts zu deuten oder nichts zu verschönern. Da steht es, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.
Was gibt es da zu diskutieren? Ne? Was will man da rumdrehen? Es gibt ein Ja, ein Nein, ein Weiß, ein Schwarz, ein Errettetsein, ein Verlorensein. Es gibt kein Vielleicht oder Doch oder Prozente, vielleicht kann ich so viel Prozent erreichen, dann reicht es für den Himmel. Nein. Das Einzige, was den Menschen errettet, das ist wirklich Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Es gibt keine Zwischenablage, wo man vielleicht nicht weiß, ja oder nein. Es gibt nur ein Errettet, ein Erlöster. Das ist so dramatisch, weil der Zorn Gottes über die Menschen bleibt, die Gott weiterhin als Lügner betiteln. Weil sie dem Wort und Jesus Christus nicht glauben. Da bleibt der Zorn Gottes auf diese Menschen. Das muss man sich mal überlegen. Und der Zorn Gottes ist gnadenlos. Den möchte keiner erleben. Soll auch keiner und braucht keiner. Aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 3, 5 Verse möchte ich vorlesen. Ab Vers 31 bis 36. Da heißt es, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Hier haben wir dieses wieder. Ganz klare Aussage. Der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig, dass er der einzig wahrhaftige Gott ist. Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, also Jesus Christus, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und jetzt kommt es wieder, diese drastische Stelle. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Also auch hier wieder ein klares Ja, er hat ewiges Leben. Nicht, der muss das und das noch erfüllen, der muss möglichst gut leben, da muss er versuchen, na, vielleicht das und dieses noch zu machen. Nein, wer Jesus Christus glaubt, wer Jesus angenommen hat, hat ewiges Leben. Das sagt die Bibel, sagt kein Mensch. Jetzt kommt der Umkehrschluss. Wer aber den Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen und jetzt das Dramatische, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das ist etwas ganz, ganz Fürchterliches. Der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das soll kein Mensch erleben, das muss kein Mensch erleben. Die Hölle, das Gericht Gottes, ist einfach nur grausam. Alles, was wir an schlimmen Dingen erleben können in dieser Welt, ist das Paradies gegen das, was dann kommen wird. Dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein, ohne einen Retter zu haben, das kann man sich nicht vorstellen. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir, die wir Jesus Christus angenommen haben, wir brauchen nicht in das Gericht Gottes. Wenn wir sterben, das kann morgen sein, das kann heute sein, in ein paar Jahren, weiß man nicht. Der Tod kennt kein Alter. Dann kommen wir schlagartig in den Himmel. Wir haben noch nicht mal so viel Zeit nachzudenken, sondern auf einmal zack, das Paradies. Und Jesus Christus wird uns empfangen. Er, der sein Leben für uns gegeben hat. Das kann man sich nicht vorstellen, weil der menschliche Verstand da nicht mitkommt. Aber es wird so sein, weil Gott nicht lügen kann, weil Gott die absolute Wahrheit ist, die Wahrheit in Person. Und das ist etwas Wunderbares. Nur es gibt diese beiden Seiten. Und deswegen muss man die Menschen, die Jesus Christus nicht angenommen haben, warnen. Tagtäglich sterben Menschen, die gerade mal zur Arbeit fahren wollen, haben die Butterbrote eingepackt und dann überlegen sie schon, was mache ich gleich auf der Arbeit? Ach, das muss ich noch erledigen. Dann gibt es Knall, Ewigkeit. Vorbei. Schlagartig vorbei. Schlagartig vorbei. Das Leben gibt keinen Aufschub. Gibt kein, oh, pardon, ich möchte noch mal versuchen. Stimmt ja doch alles. Sondern man muss sich entscheiden, wenn man den Ruf Gottes hört, muss man sich entscheiden, bevor es zu spät ist. Die Gnade Gottes ist da, aber die Gnade Gottes darf nicht mit Füßen getreten werden. Und eine letzte Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief. Kapitel 1, Vers 9 bis 10. Und das wieder für uns. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir eine wunderbare Zukunft haben. Und wenn wir das Lied gesungen haben, sicher in Jesu Armen, da kann das jeder unterstreichen, der Ja gesagt hat zu Jesus Christus. Das ist so. Das ist Fakt. Da ist es ab Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist wieder eine Wiederherstellung. Dass ich den wahren Gott als den wahren Gott anerkenne. Und nicht, ja, jeder hat seinen eigenen Gott. Der hat den und da heißt er so und hier heißt er so. Nein, es gibt einen wahren Gott. Und wenn ich Ja zu Jesus Christus sage, erkenne ich diesen wahren Gott an und seine Ehre wird wiederhergestellt. Durch meine Person. Und ich sage Ja. Du bist der einzig wahre, lebendige Gott. Da wird Gottes Ehre wiederhergestellt. Und in Vers 10, was wir hier machen, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Wir haben es also Jesus Christus zu verdanken, dass Gott nicht mehr zornig auf uns ist. Weil wir, ja, ich würde es kaum sagen, aber es ist so, weil wir in den Augen Gottes völlig sinnlos sind. Gott hat überhaupt keinen Grund, auf uns zornig zu sein, weil wir völlig sauber sind, absolut rein, weil wir in Jesus Christus sind, weil er für uns am Kreuz von Golgatha unsere Sünden vergeben hat. Deswegen kann Gott gar nicht mehr zornig auf uns sein. Deswegen brauchen wir gar nicht in das Gericht Gottes. Wenn das so wäre, würde ich sagen, ja, was willst du jetzt bei mir im Gericht? Ist doch alles in Ordnung bei dir. Nee, du hast hier gar nichts zu suchen. Nein, wir brauchen nicht in das Gericht Gottes. Der Zorn Gottes ist nicht auf uns, sondern die Güte und die Liebe Gottes wartet auf uns. Und jetzt würde ich gerne nochmal aus Johannes Kapitel 17 vorlesen. Ist aber zu spät von der Zeit her. Das priesterliche Gebet von unserem Herrn, wo er wirklich klar und deutlich sagt, dass diejenigen, die ihn angenommen haben, erkennen, dass er der wahrhaftige Gott ist. Damit haben wir die Ehre wiederhergestellt. Und ich kann nur jeden dringend raten, der noch nicht so weit ist. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und um Tod. Nichts in der ganzen Weltgeschichte, nichts im Leben eines Menschen ist wichtiger, als diese Entscheidung zu treffen. Das sind nicht ein paar Spinner, die irgendetwas wollen, sondern das sind Menschen, die den Geist Gottes haben und wissen, wie wichtig diese Entscheidung ist. Deswegen kann man immer nur wieder den Menschen sagen, auch wenn es einem vielleicht auf den Keks geht, es gibt keinen Kompromiss, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur ein Errettet oder ein Verlorensein. Es gibt nur Jesus Christus als den Retter, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Es gibt keinen zweiten Gott, es gibt keinen dritten Gott, es gibt keinen Gott, der was weiß ich alles kann, sondern es gibt nur die Bibel und das ist die Wahrheit. Und es gibt einen einzigen Gott, den Gott der Wahrheit, den Gott der Liebe. Und diesen Gott wirklich zu gehören, das ist das allerbeste, das größte Gut, was ein Mensch jemals in seinem Leben erreichen kann.